Inside Copernicus. Europas Blick auf die Erde.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside Copernicus. Mein Name ist Serafin Nuno und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR. Bevor wir heute mit unserem Thema starten, noch ein ganz kurzer Hinweis von uns. Wir würden total gerne von euch wissen, wie ihr unseren Podcast findet und was wir vielleicht in Zukunft auch noch besser machen können. Deswegen würden wir uns total freuen, wenn ihr euch ganz kurz Zeit nehmt und unsere Umfrage dazu beantwortet. Den Link zur Umfrage findet ihr in den Shownotes. Jetzt aber zu unserem eigentlichen Thema. Unsere Folge heute heißt Weniger ist mehr – Plastikverschmutzung der Ozeane. Was ich jetzt gleich sage, ist wahrscheinlich für die wenigsten von euch neu, aber trotzdem sehr erschreckend. Laut der Umweltschutzorganisation WWF landen pro Jahr ca. 5 bis 12 Millionen Tonnen Plastikmüll im Meer. Wenn man sich das Ganze bildlich vorstellt, ist das etwa eine ganze Lastwagenladung pro Minute. Und das Problem ist ja nicht nur, was an Müll dazukommt in unsere Meere, sondern auch, was sich darin bereits befindet. Man geht davon aus, dass schon eine Menge von 80 Millionen Tonnen Plastik sich in unseren Meeren angesammelt hat. Man kann sich auch gut vorstellen, dass in dem ganzen Plastik, was jetzt in unseren Meeren rumschwimmt, wahnsinnig viele Giftstoffe drin sind, die natürlich auch freigesetzt werden und unsere Meere verschmutzen. Über dieses Problem und wie Satellitendaten dabei auch eine Rolle spielen können, möchte ich heute mit meinen Gästen sprechen. Dazu habe ich mir zum einen Dr. Matthias Bocho eingeladen. Matthias ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Fernerkundung und Geoinformatik des Deutschen Geoforschungszentrums Potsdam, kurz GFZ. Und Matthias forscht schon seit 2010 in zahlreichen Projekten zum Thema Plastikmüll in der Umwelt, sowohl an Land, aber eben auch in Gewässern. Und man kann sagen, dass du das quasi von ganz kleinen Skalen machst. Also du hast Mikroplastikbelastungen von Wasser- und Bodenproben im Labor untersucht, aber auch hin zu ganz großen Skalen, also zum Beispiel zur Detektion von großen Müllansammlungen mittels Satellitenfernerkundung. Ich freue mich, dass du dabei bist. Hallo Matthias.
Hallo zusammen.
Mit dabei ist außerdem Clara Nicolai. Clara studiert im Master Remote Sensing Geoinformation Visualization an der Uni Potsdam und arbeitet gerade an ihrer Masterarbeit zum Thema Überwachung von Mülllägern mit Satellitenfernerkundung. Also auch Clara ist total im Thema drin. Hallo Clara, schön, dass du da bist.
Hallo Serafine.
Steigen wir direkt ins Thema ein. Ich bin mir sicher, dass ihr alle schon mal vom Great Pacific Garbage Patch gehört habt. Das ist eine kreisförmige Meeresströmung im Nordpazifik, die Treibgut aufnimmt. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass das Ganze kreisförmig ist, dass im Zentrum dieses Wirbels es relativ ruhig ist und dieses ganze Treibgut, was aufgenommen wird, wird quasi in diesem ruhigen Wirbelzentrum angesammelt. Und so kann eben auch Plastik oder Müll in diesem Zentrum verweilen und aufgenommen werden. Und man spricht umgangssprachlich ganz oft von einer Plastikinsel. Also man geht davon aus, dass dieses Great Pacific Garbage Patch rund 1,6 Millionen Quadratkilometer groß ist, was circa 4,5 Mal so groß ist wie ganz Deutschland, also wirklich riesig. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass die 4,5 Mal so groß ist wie Deutschland, dann müsste man die ja eigentlich gut auf den Satellitenbildern sehen können. Ist das so, Matthias?
Also in den Medien werden ja gerne Begriffe wie Plastikinsel oder Plastikteppich oder Müllstrudel verwendet. Wenn wir uns das mal genauer anschauen, wir kennen den Great Pacific Garbage Patch von Schiffsexkursionen. Da sind Wissenschaftler mit Schiffen rausgefahren und haben von Deck aus gezählt, wie viele große Plastikteile sie in diesem Gebiet sehen und haben Netze durchs Wasser gezogen und ausgewertet, wie viele Mikroplastikteile sich hinterher in den Netzen gefunden haben. Und daher kennen wir die Dichte der großen und der kleinen Plastikteile in diesen Gebieten. Außerdem kennen wir die Ausdehnung des Great Pacific Garbage Patches von Simulationen mit Ozeanströmungsmodellen. Was die Dichte angeht in diesem Gebiet, das definitiv eine höhere Plastikkonzentration aufweist als der Rest der Weltmeere. Und in diesem Gebiet mit hoher Konzentration haben wir eine Dichte von einem Mikroplastikteil pro Quadratmeter. Und ungefähr 100 Plastikobjekte, größere Plastikobjekte pro Quadratkilometer mit einem Durchmesser größer 20 Zentimetern. Das heißt, wir Forscher sprechen eigentlich lieber von einer dünnen Gemüsesuppe als Bild für diese Konzentration als von einem Teppich, denn es ist kein flächendeckender Teppich. Wenn man mit dem Schiff durchfährt, muss man schon genau schauen, ob man überhaupt Plastikobjekte sieht, denn oftmals schwimmen diese nicht auf der Wasseroberfläche, sondern in den ersten paar Dezimetern oder Metern der Wassersäule. Ja, es sind eben gar nicht mal so viele, wobei das natürlich trotzdem erschreckende Zahlen für die Umwelt sind, denn Plastik gehört einfach nicht in die Ozeane. Also die Sensoren, die die Ozeane aufzeichnen regelmäßig, die haben Pixelgrößen von ungefähr 500 Metern oder größer. Das heißt, ein Mikroplastikteil, das übrigens definiert ist als ein Plastikteil mit einer Kantenlänge kleiner 5 mm. Wenn wir so ein Mikroplastikteil pro Quadratmeter haben oder wenige 100 Plastikobjekte pro Quadratkilometer, die können wir natürlich nicht in einem 500 mal 500 Meter großen Fernerkundungspixel sehen. Das heißt, die Antwort ist ganz klar nein. Wir können den Great Pacific Garbage Patch auf direkte Weise mit Satellitendaten nicht messen und auch nicht in den Bilddaten sehen.
Wenn wir jetzt zum Beispiel die Sentinel-Daten aus dem Copernicus-Programm nehmen, was kann man denn darauf sehen oder erkennen?
Ja, also aus der Meeresfernerkundung wissen wir zum Beispiel, dass wir Meeresalgen kartieren können und auch mineralische Schwebstoffe oder Gelbstoff. In den Ozeanen sind mineralische Schwebstoffe nicht so verbreitet, wohl aber Meeresalgen. Und da gibt es ein schönes Paper von Pichel et al. Die haben gezeigt, dass sie die Meeresalgenkonzentration gemessen mit den Ozeansensoren nehmen können als Proxy, um die Verteilung des Mikroplastiks zu kartieren. Es ist nämlich so, dass beides, sowohl Meeresalgen als auch Mikroplastik, passiv durch die Strömung verteilt wird, passiv durch die Ozeane driftet und an Orten, wo die Meeresalgen konzentriert werden, sollte sich auch das Mikroplastik konzentrieren. Es sollte also einen räumlichen Zusammenhang zwischen beiden geben. Und das ist für den Great Pacific Garbage Patch von Pichel et al. In der Nähe von Hawaii in einem Untersuchungsgebiet gezeigt worden und hat uns am GFZ dazu bewogen, einen Projektantrag zu stellen, um diesen Zusammenhang auch in küstennahen Gewässern aufzuzeigen. Denn dort werden ja auch Sentinel-2-Daten aufgezeichnet, die mit 10 Meter Pixeln viel kleinere Pixel haben, sodass man viel kleinere räumliche Gebiete abtasten kann und viel kleinere räumliche Strukturen untersuchen kann. Dieses Projekt hatten wir zusammen mit der Uni Bayreuth und der Firma Remote Sensing Solutions aus München und es hieß Sentinel for Marine Plastic Waste. Wir haben neben dem Chlorophyllgehalt und den mineralischen Schwebstoffen auch Gelbstoff untersucht, die man alle drei aus optischen Fernerkundungsdaten ableiten kann, also Karten dieser Wasserparameter ableiten kann und so die räumliche Konzentration zwischen diesen und auf der einen Seite und dem Mikroplastikgehalt der Gewässer auf der anderen Seite untersuchen kann. Den Mikroplastikgehalt haben wir dabei natürlich im Feld bestimmt, in Schiffskampagnen. Und dann über Regressionsmodelle versucht, aus den Karten der Wasserparameter Karten des Mikroplastikgehalts zu erzeugen. Leider mussten wir in der Projektlaufzeit feststellen, dass die Realität komplexer ist als gedacht, denn es gibt zum einen saisonale Effekte, was die Algen angeht. Wir haben im Frühjahr und im Spätsommer Algenblüten und dazwischen weniger Meeresalgen. Und die mineralischen Schwebstoffe hängen zum Beispiel sehr stark von dem mineralischen Eintrag über die Flüsse ab. Das heißt, in Zeiten, wo die Flüsse mehr Wasser führen, führen sie auch mehr Schwebstoffe in die Gewässer ein. Das gilt zum Teil natürlich auch für Mikroplastik, denn wir haben da einen starken Eintrag von den Flüssen. Aber insgesamt konnten wir leider nicht feststellen, dass dieser räumliche Zusammenhang vielerorts hält.
Du hast jetzt gerade davon gesprochen, dass ihr in eurem Projekt vor allem die küstennahen Gebiete fokussiert habt mit Sentinel-2. Nimmt denn Sentinel-2 gar nicht über den Ozeanen auf? Also kann man das nicht für die Ozeanfernerkundung nutzen?
Ja, leider nicht. Das ist einfach ein Problem der schieren Datenmenge. Jedes Pixel bedeutet ja Daten und jedes Pixel zeichnet auch in unterschiedlichen spektralen Kanälen auf, sodass das recht viele Daten sind, die pro Pixel gemessen werden. Und wenn die Pixel kleiner werden und die ganze Welt abdecken sollen, die Bilder mit kleineren Pixeln, dann werden das unendlich große Daten. Der Hauptengpass ist das Runterfunken von den Satelliten zu den Erdstationen, damit wir sie hier verarbeiten können. Also wir haben auch einfach nicht die Rechenkapazität, um die ganze Welt mit 10 Meter Pixeln berechnen zu können und Daten daraus ableiten zu können. Das heißt, die räumlich höher auflösenden Satelliten, die nehmen in der Regel eine Küstenzone auf, beispielsweise 50 Kilometer von den Küsten entfernt. Und die kleinen Schelfmeere wie Nord- und Ostsee oder das Mittelmeer, die werden flächendeckend aufgezeichnet. Aber die großen Weltmeere leider nur mit Ozeansensoren mit sehr großen Pixeln.
Wenn wir jetzt nochmal an den Anfang zurückkommen, ich hatte ja Zahlen genannt, wie viel Müll sich tatsächlich jetzt schon in unseren Ozeanen befindet, beziehungsweise wie viel jährlich auch dazukommt. Woher kommt denn eigentlich dieser ganze Müll in unserem Meer, Clara? Kannst du sagen, wo da die Quellen sind?
Tatsächlich glaube ich, dass das viele Menschen überrascht, aber 80% des Plastikmülls, der im Meer landet oder dort schon ist, stammt tatsächlich vom Land und wird vor allem über Flussmündungen in die Ozeane, in die Meere eingetragen. Und nur 20% des Plastikmülls wird direkt auf See entsorgt, also zum Beispiel durch verlorene Fischereinetze und illegale Müllentsorgung von Schiffen aus. Global gesehen ist wirklich das Hauptproblem die mangelhafte Müllentsorgung, das mangelhafte Müllmanagement in vielen Ländern. Die Hauptentsorgungsform von Müll sind nämlich noch immer offene Mülldeponien. Bei denen passiert es dann sehr schnell, dass Plastik durch Stürme, durch Wind ausgeweht wird und im nächsten Fluss landet. Und über jede Art von Fließgewässer landet dieser Plastikmüll dann letztendlich in den Meeren. Man findet solche offenen Mülldeponien aktuell vor allem in vielen afrikanischen und asiatischen Ländern. Und eine Studie der Zeitschrift Nature bestätigt auch, dass die 20 Flüsse, die zusammen 76% zur globalen Plastikverschmutzung der Meere beitragen, hauptsächlich in Asien liegen. Also wir sehen einen geografischen Zusammenhang. Man muss dazu aber auch sagen, dass Europa zum Beispiel oder sogenannte westliche Länder keine weiße Weste haben, da wir weiterhin große Teile unseres Plastikmülls nach Asien exportieren und dann keine Kontrollmöglichkeit mehr darüber haben, ob dieser Müll dort wirklich recycelt oder eben adäquat gelagert wird. Für uns sieht es dann auf dem Papier so aus, als hätten wir eine tolle Recyclingquote und hätten irgendwas Tolles mit unserem Abfall gemacht und ihn eben nicht nur verbrannt oder ähnliches. Aber das gehört zum globalen Bild eben dazu. Weitere Möglichkeiten, wie der Müll konkret im Meer landen kann, sind zum Beispiel ausgetrocknete Flussbetten oder einfach die Ufer, wo Menschen dann Müll ablegen. Und gerade in Ländern mit saisonalen Regenzyklen kommt es dann vor, dass wenn der nächste Monsun oder die nächste Regenzeit kommt, dieser ganze Müll dann in einem Schub mehr oder weniger im Meer landet. Dadurch gibt es tatsächlich auch eine gewisse Saisonalität bei Mülleintrag in die Meere. Was auch noch ganz interessant ist, vielleicht kennen die Zuhörer das Ocean Cleanup Projekt. Wie der Name suggeriert, hat dieses Projekt damit angefangen, den Great Pacific Garbage Patch aufzuräumen. Also eigentlich ging es wirklich darum, Plastik aus dem Meer zu fischen. Aber auch das Ocean Cleanup Projekt hat inzwischen seinen Fokus auf die Flussmündungen erweitert. Denn das sind die Schnittstellen, an denen der Plastikmüll wirklich in die Meere kommt und wo man ihn noch einigermaßen effizient aufhalten und einsammeln kann, bevor er tatsächlich ins Meer gelangt.
Wir haben jetzt ganz oft eben schon von der Plastikverschmutzung gesprochen, aber du hast jetzt gerade auch schon die Quellen genannt, wo eben Müll im Meer landet. Ist es nur Plastik, was im Meer landet?
Also tatsächlich macht Plastik da einen sehr großen Teil aus, gerade wenn man sich überlegt, was Plastik für Eigenschaften hat. Leere Plastikflaschen schwimmen oben, sind unglaublich leicht. Plastiktüten sind unglaublich leicht. Also wenn wir an andere Arten von Müll denken, bei organischen Abfällen, also sowas wie Biomüll, der verrottet in der Regel, bevor er im Meer landet oder spätestens dann, wenn er im Meer ist. Und schwererer Müll, also sowas wie Bauschutt, würde eben durch Wind und oft auch durch Regenfälle jetzt nicht direkt im Meer landen. Also Plastik hat einfach durch seine spezifischen Materialeigenschaften diese Eigenschaft, dann im Meer zu landen und ist da eben auch sehr, sehr schlecht abbaubar.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Meere oder in die Meere zurückkehren, wir haben jetzt gehört, wie viel Eintrag tatsächlich, vor allem eben an Plastikmüll, in die Meere aus der ganzen Welt eingetragen werden. Und wir hatten am Anfang, hatte ich ja schon kurz, als wir vom Great Pacific Garbage Patch gesprochen haben, die Meeresströmungen erwähnt. Welche Rolle spielen denn jetzt diese Meeresströmungen bei der Verteilung von Plastikmüll und Wie konkret können da Fernerkundungsbilder bzw. Satellitenbilder auch für die Kartierung von diesem Meeresmüll eingesetzt werden?
Also den Great Pacific Garbage Patch hatten wir ja schon genannt. Solche großskaligen Strudel gibt es in allen Weltmeeren, also im Nord- und Südpazifik, im Nord- und Südatlantik und auch einen im Indischen Ozean. Diese konzentrieren den Meeresmüll, aber wie gesagt, ist die Dichte zu gering, um sie in den Ozeanfernerkundungssensoren mit ihren großen Pixeln sehen zu können. Es gibt aber darüber hinaus noch weitere, oft temporäre Strömungsphänomene, die räumlich groß genug sind, um auf Satellitenbildern sichtbar zu sein. Das sind Fronten und sogenannte Windrows, für die ich leider keinen deutschen Begriff gefunden habe. Beide Phänomene erzeugen Konvergenzzonen, an denen Treibgut entlang einer Linie an oder nahe der Wasseroberfläche akkumuliert wird. Eine Konvergenzzone kann man sich so vorstellen, dass da zwei Wassermassen aufeinander zuströmen und wenn sie sich treffen, dann können sie nicht anders als abzutauchen. Das kennen wir auch von der Plattentektonik an Land. Und Treibgut, das an der Wasseroberfläche mittreibt, das kann eben nicht mit abtauchen, weil es leichter ist als das Wasser, also eine geringere Dichte hat. Und das sammelt sich dann eben an dieser Zone, wo die beiden Wassermassen aufeinandertreffen, die an der Wasseroberfläche gesehen in 2D eben eine Linie ist. Diese Windrows und Fronten, die sind oft hunderte Meter lang und etliche Meter breit. Und damit sind sie groß genug, um in Sentinel-2-Daten mit 10 Meter Pixeln gesehen zu werden und auch in allen kommerziellen, höher aufgelösten Satellitenbildern. Die Sentinel-2-Daten sowie die kommerziellen Satelliten, die werden eben regelmäßig auch in Küstengebieten aufgezeichnet. Deswegen gibt es viele Forschungsprojekte und viele aktuelle Publikationen, die auf die Detektion dieser Windrows ausgerichtet sind. Und da gibt es auch erfolgreiche Studien, Methoden und Paper zu.
Kannst du sagen, warum die Detektion oder eben auch dieses Tracken von diesen Müllmassen wichtig ist? Also was passiert genau mit diesen Informationen, wenn die Forschungsprojekte diese Phänomene aufspüren können?
Also in der Anfangszeit, als das Phänomen Meeresmüll überhaupt bekannt wurde, da war die Fernerkundung auch total wichtig und ist sie immer noch, weil wir die Prozesse erstmal verstehen mussten. Wir mussten herausfinden, wo sind die Quellen, welche Wege geht der Müll und wo sammelt er sich, wo sind die Senken. Letzten Endes ist das Kartieren, was die Fernerkundung macht, dafür wichtig, um aufzuräumen. Also an Land geht das natürlich besser, weil der Müll da stabil ist und man hinfahren kann und zum Aufräumen. Wenn wir Plastikkarten an Land oder Müllkarten an Land erzeugen, im Wasser ist das ein bisschen schwieriger, weil das Wasser strömt ja und der Müll bewegt sich weg. Wenn wir also in einem Fernerkundungsbild eine Front oder eine Windrow detektiert haben und dann mit dem Schiff hinfahren würden, dann ist die natürlich nicht mehr da. Deswegen gibt es Ideen, solche Kartierungen von Windrows zu koppeln mit den Strömungsmodellen. Und es gibt speziell eine Satellitenflotte, die nennt sich PlanetScope, also PlanetScope-Satelliten der Firma Planet Labs. Die nehmen täglich Daten auf mit einer räumlichen Auflösung von ungefähr 3 Metern. Und das tun sie auch in Küstengebieten. Und dadurch kriegen wir täglich Daten, können täglich in nahezu Echtzeit die Analysen fahren und zum Beispiel diese Windrows detektieren. Wenn wir die Positionen der Windrows an ein Ozeanströmungsmodell übergeben, das uns simuliert, wo die Windrow morgen ist, dann könnten wir morgen dort mit dem Schiff hinfahren und schauen, ob wir den Müll bergen können.
Ja, jetzt hast du gerade darüber gesprochen, wie man solche Müllansammlungen auf Satellitenbildern, wie beispielsweise auf Sentinel-2-Bildern oder auch auf höher aufgelösten Bildern, tatsächlich sehen kann. Aber wir haben ja auch schon in unseren letzten Folgen von Inside Copernicus gehört, dass neben dieser optischen Auswertung die Satellitenbilder eben auch spektrale Informationen haben, die man nutzen kann. Können wir mit Satellitendaten auch Plastikarten unterscheiden oder verschiedene Müllsorten unterscheiden?
Das geht vor allem mit sogenannten hyperspektralen Sensoren sehr gut. Bei der optischen Fernerkundung ist es ja so, dass die Sonne die Erdoberfläche bescheint und die Oberflächen auf der Erdoberfläche mit dem Licht interagieren. Sie reflektieren das Licht, also werfen es zurück Richtung Satellitensensor, oder sie absorbieren es, was heißt, dass sie das Licht aufnehmen, oder bei transparenten Materialien, zum Beispiel Blätter von Bäumen sind zum Teil transparent im sichtbaren Bereich des Lichts. Es gibt auch transparente Oberflächen. Diese lassen das Licht auch durch auf die darunterliegenden Oberflächen. Das nennt sich dann Transmission. Also das Licht oder die Oberflächen der Erdoberfläche interagieren mit dem Licht unterschiedlich, und zwar in Abhängigkeit von ihrer molekularen Zusammensetzung. Denn Licht bestimmter Wellenlängen ist in der Lage, bestimmte Molekülbindungen zum Schwingen anzuregen. Und die Wellenlängen dieses Lichts, das dazu in der Lage ist, die werden von dem Material aufgenommen, absorbiert und in Wärme umgewandelt. Das bedeutet für die Fernerkundung, dass das Licht dieser Wellenlänge im reflektierten Licht, das der Sensor messen kann, fehlt. Wenn wir das Spektrum fein genug abtasten, dann sehen wir diese sogenannten Absorptionsbanden, also die Bereiche im Spektrum, in denen das Licht im Vergleich zu den benachbarten Bereichen und im Vergleich zu anderen Materialien fehlt. Und diese sogenannten Absorptionsbanden, die verraten uns also was über die molekulare Zusammensetzung der Erdoberfläche oder der Stoffe auf der Erdoberfläche. Und so können wir mit hyperspektralen Satelliten Materialien auf der Erdoberfläche identifizieren. Wir können zum Beispiel bestimmte Bodenarten identifizieren. Wir können Vegetation von Wasser unterscheiden, aber auch typische Müllmaterialien wie Plastik oder Baustoffe wie Beton, Asphalt oder auch Metalle können wir nicht nur als Gruppe identifizieren, sondern einzelne Metallarten und auch einzelne Plastikarten.
Du hast jetzt gerade von den hyperspektralen Sensoren gesprochen. Könntest du nochmal den Unterschied erklären? Wir haben vorher von Sentinel-2 gesprochen, jetzt von hyperspektralen Sensoren.
Also der Unterschied zwischen Multi, was ja viel heißt, und Hyper, was sehr viel heißt, liegt in der Anzahl der spektralen Kanäle. Multispektrale Sensoren messen in der Regel in wenigen spektralen Kanälen, zum Beispiel in 3, 4 oder bis zu 13 spektralen Kanälen, wie es der Sentinel-2-Sensor hat. Und diese Kanäle sind in der Regel recht breit. Das heißt, sie tasten das Licht, das gemessene Licht, nicht sehr fein ab. Und diese Abtastung reicht oftmals nicht, um die Unterschiede zwischen den Materialien sehen zu können. Das, was uns wirklich verrät, um welches Material es sich handelt am Boden, das sind diese sogenannten Absorptionsbanden. Und die sind oft nur 20, 30, vielleicht 50 Nanometer breit. Und die multispektralen Kanäle sind eben oftmals auch so breit oder sogar breiter. Die können das einfach nicht fein genug abtasten. Die hyperspektralen Sensoren im Gegensatz, die haben hunderte von spektralen Kanälen, oftmals 100, 200 oder sogar mehr Spektralkanäle. Und diese haben oft eine Breite von ungefähr 10 Nanometern. Die sind also fein genug, um diese Absorptionsbanden abzutasten. Wir sehen sie in dem Messsignal und können dadurch die Materialien identifizieren.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass man damit dann die Materialien am Boden identifizieren kann. Können wir das denn jetzt auch mit diesen Hyperspektralsatelliten über dem Meer machen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also im Fall von Plastik zum Beispiel brauchen wir dafür einen bestimmten Spektralbereich, und zwar das nahe Infrarot und genauer das Kurzwelleninfrarot, auf Englisch Shortwave Infrared. Das liegt ungefähr zwischen 1000 und 2500 Nanometer. Und das Problem mit dem Wasser ist, dass das Wasser das Licht in diesem Bereich komplett absorbiert, also komplett schluckt. Das Sonnenlicht dringt ein und wird nicht, so gut wie nicht, reflektiert Richtung Sensor. Das heißt, der Sensor misst ein schwarzes Bild über Wasser. Und beim Plastik ist es jetzt so, dass eben nur ein sehr geringer Teil oben auf der Wasseroberfläche schwimmt. Der Großteil schwimmt in den ersten Dezimetern oder sogar Metern der Wassersäule. Und das heißt, das Licht, das Sonnenlicht, trifft dann zuerst auf den Wasserkörper und erreicht das Plastik einfach nicht. Wir können es einfach nicht messen.
Okay, also über Wasser oder über unseren Ozean scheint das Ganze ein bisschen schwieriger zu sein. Wie sieht das denn an Land aus?
An Land ist es auf jeden Fall einfacher, was die Materialidentifizierung angeht. Wie schon gesagt, können wir verschiedene Plastikarten sogar voneinander unterscheiden. Metalle, Baumaterialien wie Beton und Asphalt. Und über die Zusammensetzung des Mülls können wir dann auch die Müllart ableiten, also feststellen, ob es sich bei einer illegalen Müllkippe, zum Beispiel um Hausmüll, der dort illegal entsorgt wurde, handelt, oder um Bauschutt oder auch um Schrott, um einen Schrotthandel etc. Dazu haben wir gerade ein aktuelles Projekt gestartet seit Januar diesen Jahres. Das nennt sich HiPla. Und da wollen wir den im letzten Jahr gestarteten deutschen NMAP-Satelliten, eine hyperspektrale Mission, eine der ersten, nutzen, um Müllmaterialien auf illegalen Müllkippen zu identifizieren und die Müllarten festzustellen.
Wenn wir jetzt den Müll an Land betrachten, und du hattest ja jetzt gerade auch schon eben von illegalen Müllkippen beispielsweise geredet, welche Rolle spielt denn da jetzt die räumliche Auflösung, also wenn man eben Müllkippen oder Müllleger detektieren möchte?
Also tatsächlich spielt die räumliche Auflösung eine sehr, sehr große Rolle. Wir sehen, dass es zum Beispiel mit dem Sentinel-2-Satelliten, der eine räumliche Auflösung von bis zu 10 Metern hat, teilweise möglich ist, bereits vorher nicht kartierte oder dem Betrachter unbekannte Müllkippen zu detektieren. Es gibt da einige wenige, aber dafür sehr erfolgreiche Studien in dem Bereich. Die meisten davon benutzen dazu Deep Learning Methoden, also es ist eine Art von KI, von künstlicher Intelligenz. Das heißt, dass auch im Bereich der Fernerkundung die KI uns einen großen Schritt vorangebracht hat. Eines der erfolgreichsten Projekte, die man hier nennen kann, nennt sich Global Plastic Watch. Global Plastic Watch hat letztes Jahr eine Webseite zu ihrer Methode und zu ihren Ergebnissen veröffentlicht.
Ja, du hast ja mit dem Global Plastic Watch Projekt ein sehr aktuelles Projekt angesprochen. Kannst du sagen, was so die nächsten Schritte wären? Also woran gerade gearbeitet wird oder woran in Zukunft noch gearbeitet werden muss?
Also es gibt auf jeden Fall einige Dinge, die dem Bereich weiterhelfen würden. Einmal gerade im KI-Bereich, im Bereich der künstlichen Intelligenz, wären das abfallspezifische Trainingsdatensets. Momentan gibt es da eher sehr generische Datensets, zum Beispiel um Autos zu zählen oder Gebäude etc. Außerdem wäre es sehr schön, wenn man einen Satellitensensor oder Satelliten hätte, die sowohl räumlich als auch spektral höher aufgelöst wären, um auch kleinere Mülldeponien detektieren und monitoren zu können.
Ja, damit sind wir schon beim Themenfeld Zukunft. Und ich glaube, wir haben jetzt schon wirklich wahnsinnig viel über das Thema gehört. Also wir haben angefangen mit dem Great Pacific Garbage Patch, mit diesem riesen Müllstrudel, den es einfach im Nordpazifik gibt. Matthias hat ja vorhin auch schon gesagt, dass es nicht der einzige Müllstrudel ist, den wir weltweit haben. Es ist zwar der größte, aber eben leider nicht der einzige. Das heißt, es ist wirklich ein weltweites Problem. Und jetzt, wenn wir gerade noch mal in die Zukunft schauen, vielleicht könntet ihr als Abschluss noch mal sagen, was ihr euch in Zukunft wünscht. Also was ist nötig für eine bessere Detektion von Meeresmüll? Oder wie kann man mit Fernerkundung generell mehr auf dieses Müllproblem aufmerksam machen?
Wir haben heute versucht, klar zu machen, was momentan möglich ist in der Fernerkundung, aber auch klar herauszustellen, was nicht geht. Und ich glaube, aus der Perspektive unserer Umwelt und letztendlich auch unserer Menschheit ist wirklich das Wichtigste, dass wir die Quellen von Plastikmüll an Land aufspüren und verhindern, dass dieser Müll dann in den Meeren landet. Wie gesagt, 80% des Plastiks kommt daher. Für die Überwachung von Flussmündungen kann natürlich auch die Fernerkundung helfen und kann das im Zweifelsfalle besser tun als auf dem offenen Meer. Was es in den letzten paar Jahren auch sehr geholfen hat, ist der vermehrte Einsatz von künstlicher Intelligenz. Das gerade erwähnte Global Plastic Watch Projekt hätte auch ohne Deep Learning nicht so funktionieren können. Ich denke, dass wir durch den Einsatz dieser großen Gruppe an Technologien sowohl an Land als auch auf dem Meer noch einiges an Verbesserungen erwarten können in Bezug auf Abfalldetektion und Abfallmonitoring. Und mit Hilfe von KI kann es dann auch sehr gut sein, dass wir die Quellen von Abfall und spezifisch von Plastikmüll noch besser aufspüren und damit auch besser beheben können werden.
Also zum einen möchte ich sagen, Clara hat ja gerade schon angesprochen, dass wir leider nicht einen Satelliten haben, der räumlich sehr hoch aufgelöst und spektral sehr aufgelöst ist. Man kann allerdings anwendungsbezogen einen optimalen Kompromiss finden. Und das wäre auf jeden Fall sehr toll, wenn zum Beispiel die ESA einen dezidierten Plastiksatelliten entwickeln würde, der eine bestimmte Anzahl von Kanälen exakt an den richtigen Stellen zur Plastikidentifizierung und Unterscheidung besitzt und vielleicht auch noch ein paar, um andere Müllmaterialien wie Metalle oder Beton zu identifizieren. Also da kann man durchaus einen anwendungsspezifischen optimalen Kompromiss finden und den gibt es derzeit noch nicht im All. Was die Fernerkundung und den Beitrag der Fernerkundung angeht, den sehe ich in naher Zukunft mehr an Land als an Wasser, denn dort sind einfach die Quellen. Speziell Flussmündungen sind da sehr wichtig, weil sie eben die Eintrittspfade in die Meere darstellen. Und dort sollten wir vermehrt Fernerkundung durchführen, um zu zeigen, wann und wo das meiste Plastik ins Meer gespült wird.
Das war, finde ich, ein schönes Schlusswort. Damit sind wir am Ende unserer Folge. Vielen, vielen Dank, Clara. Vielen Dank, Matthias, dass ihr heute dabei wart und mit uns eure Erfahrungen und Erkenntnisse geteilt habt.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke, dass wir hier sein durften, Serafin.
An alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr noch mehr zum Thema erfahren wollt, dann schaut gerne mal in unsere Shownotes. Da haben wir noch einige weitere Infos und Links zusammengestellt. Außerdem möchte ich noch mal kurz an unsere Umfrage erinnern. Auch die ist in den Shownotes verlinkt und wir würden uns total freuen, wenn ihr mitmacht. Schaltet gerne auch bei der nächsten Folge von Inside Copernicus ein. Wir freuen uns auf euch.
Inside Copernicus. Europas Blick auf die Erde.